Liebe Gemeinde, ich möchte heute mit euch einen Mann auf einem Stück seines Lebensweges begleiten. Und weil wir, wenn wir andere Menschen anschauen und betrachten und uns mit ihnen auseinandersetzen, so wie in eine Art Spiegel schauen, können wir auch am Leben dieses Menschen etwas für uns selbst lernen. Dieser Mann lebte zur Zeit Jesu und war einer der angesehenen Leute in Jerusalem. Wenn wir hier in Oberzhausen ein Fest feiern, einen besonderen Anlass, dann ist ganz klar, zumindest sagen wir das dann so unter uns, dass wir die VIPs der Stadt einladen müssen, die Very Important Persons, also die ganz wichtigen Leute, die, die einen Namen haben. Und ich glaube, so einer war unser Mann. Er war ein Pharisäer, einer der Obersten. Also wer ihn kannte, der wusste, der hat was auf dem Kasten. Der weiß, wovon er redet. Ein bisschen so, wie wenn wir hören, Professor Doktor sowieso wird eine Rede halten, dann sagt man vielleicht auch, da muss ich hingehen, den muss ich hören. Pharisäer, das wissen wir, die kannten sich vor allen Dingen mit religiösen, man kann auch sagen religiös-politischen Dingen aus, am besten aber mit den 613 Geboten und Verboten für das alltägliche Leben der Juden. Die Pharisäer hatten, so würden wir es aus heutiger Sicht sagen, alttestamentliches Bibelwissen, die konnten dir wirklich rauf und runter beten, was du wann zu tun und was du wann zu lassen hattest. Solch ein Mann ist unser Mann. Jetzt könnten wir auf die Idee kommen, denn die Pharisäer werden ja sehr oft kritisiert, auch von Jesus selbst, dass er vielleicht arrogant, hochnäsig, eingebildet gewesen ist wegen seines Wissens und Ansehens. Aber das möchte ich nicht einmal behaupten. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass es ein guter Mann war. Einer, der mit seinem Wissen nicht hausieren ging. Wir wissen es nicht genau, aber was wir wissen ist, dass dieser Mann ins Nachdenken gekommen sein muss, als er Jesus begegnet ist, als er Jesus kennenlernte. Jesu Worte und Taten müssen ihn so umtrieben und unruhig gemacht haben, dass er nicht anders konnte, als diese Unruhe in sich selbst nachzugehen und herauszufinden, was es mit diesem Jesus nun wirklich auf sich hat. Nachts im Schutz der Dunkelheit, und jetzt wissen einige vielleicht schon, um welchen Mann es geht, schleicht er sich heimlich dorthin, wo Jesus sich aufhält, und er klopft an. Ich glaube, er klopft an, weil etwas an seinem Herzen angeklopft hat. Er erwidert mit seiner Neugier und seinem Interesse letzten Endes den Ruf Gottes in seinem Leben, wo er aber schon spürt, er versteht es noch nicht ganz, was das ist, was ihn da unruhig macht. Unser Mann heißt Nikodemus. Und das Erste, was er zu Jesus sagt, ist keine Frage oder ein Fettnäpfchen, wie es die Pharisäer ja sehr gern mit Jesus getan haben. Sie wollten ihn ständig auf die Probe stellen und sozusagen ja hineinlegen. Nein, das, was Nikodemus als Erstes zu Jesus sagt, ist ein Lob, eine Art Bewunderung. Er drückt das aus, was er wahrscheinlich schon seit Wochen und Monaten mit sich herumgetragen hat. Er sagt, Kapitel 3 im Johannesevangelium, Vers 2, Meister, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt hat. Mit anderen Worten sagt er, Jesus, ich sehe, du bist ein Mann Gottes und dass die Wunder, die du tust, die sind ein Zeichen dafür, dass Gott wirklich mit dir ist. Wir können es ausblenden. Ich meine, das ist doch was. Das ist doch schon mal eine Aussage von dem Nikodemus. Und vielleicht warst du auch schon mal an dem Punkt, wo du gedacht und auch gesagt und bekannt hast, Jesus ist wirklich ein besonderer Mensch. Der hat nach Gottes Willen gelebt. Der hat wirklich kluge Worte gesagt und erstaunliche Wunder vollbracht. Das Blöde ist nur, dass Jesus gar nicht beeindruckt ist von diesem Bekenntnis des Nikodemus. Er sagt nicht, wie an so manch anderen Stellen, geh hin in Frieden, du bist nah am Reich Gottes. Oder, das hat dir der Heilige Geist offenbart, dass ich jemand Besonderes bin. Oder, selig bist du, weil du glaubst. Nein, Jesus erwiderte, ich will dir etwas sagen, Nikodemus. Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Bam. Damit hat Nikodemus vielleicht gerechnet, denn er hat ja geahnt, dass ihm noch etwas fehlt zum wahren Glück. Er hat geahnt und gespürt, dass allein dieses Wissen, das er durch sein Studium, seine politisch-religiösen Streitgespräche und sein öffentliches Auftreten sich erworben hatte, dass all das, was ihn bisher ausgemacht hat, dass ihn all das nicht in der Tiefe seines Herzens erfüllt bzw. Zufriedenheit schenkt. Und ich möchte dich fragen, kennst du das vielleicht auch? Ich schätze, Nikodemus war vielleicht zwischen 40 und 50 Jahren. Vielleicht kennst du das auch, dass du mitten im Leben dich fühlst wie mitten in der Nacht. Manche nennen das auch Midlife Crisis. Und dass du dich so fühlst, als ob alles, was du bisher geschafft und geleistet hast, auf einmal nichts mehr wert sei. Auf einmal kommen da total viele Selbstzweifel über dich. Und du stellst dich selbst in Frage, weil du spürst, dass das alles, was bisher gewesen ist, dich eben nicht bis in die Tiefe hinein erfüllt. Geht dir das vielleicht auch manchmal so, dass du zum Gottesdienst gehst und unberührt bleibst? Oder dass du in den Hauskreis gehst und du wirst immer kleiner, je stärker und mutiger die Glaubensbekenntnisse der anderen werden? Oder dass du in der Bibel liest, die dir so oft schon Erkenntnis geschenkt hat, aber im Augenblick gerade sagt sie dir gar nichts? Kennst du das? Dass du das Gefühl hast, ein anderer hat etwas gefunden, was du noch nicht gefunden hast? Wenn du genau an diesem Punkt bist, dann möchte ich dir Mut machen, nicht zu fliehen. Ich möchte dir Mut machen, diese Verwirrung und Leere zuzulassen und auszuhalten, sie nicht zu verdrängen, sondern ihr nachzugehen, so wie Nikodemus das getan hat. Denn die erste Seligpreisung von Jesus lautete: Selig sind, glücklich sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Moderner ausgedrückt, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Das heißt, da wo du dich armselig, bedürftig und auch abhängig von Gott fühlst, da ist nicht etwa etwas nicht in Ordnung mit dir, sondern da stehst du an der Schwelle zum Reich Gottes. Viele empfinden aber diese Bedürftigkeit noch dazu, wenn sie einem mitten im Leben überrollt, wo man ja vielleicht schon gemeint hat, man hat's geschafft, man ist wer. Sie empfinden diese Bedürftigkeit als peinlich und beschämend. Dabei ist sie doch die Tür zu einer echten Gottesbegegnung. Und weil viele diese Leere und vielleicht auch Schwäche oder Suche als Schwäche empfinden, fangen sie an, diese blinden Flecken, dunklen Ecken in ihrem Denken und Fühlen zu überspielen. Sie halten sich fest an dem, was bisher gewesen ist. Sie stürzen sich noch mehr in Arbeit oder sie gehen Affären ein, wagen ein Abenteuer. Oder aber sie werden kleinkariert und engstirnig, unbarmherzig mit sich selbst und dann eben auch mit anderen. Der Einzige aber, der diese Leere ausfüllen und den Durst der Seele stillen kann, ist Jesus. Das erfährt nicht nur Nikodemus in der Mitte seines Lebens, sondern das erfährt im nächsten Kapitel des Johannesevangeliums auch eine Frau in der Mitte ihres Lebens. Eine Frau, die Jesus an einem Brunnen begegnet. Und beide Gespräche, Sie können das gerne nachlesen, 3. und 4. Kapitel, die gehen ganz in die Tiefe. Die offenbaren Jesus als den lang ersehnten Messias, als den Retter der Welt, den Retter für dich und mich. Und auch bei diesem nächtlichen Besuch des Nikodemus bei Jesus wird die ganze frohe Botschaft dargelegt. Nur, dass Nikodemus sie in dem Augenblick wahrscheinlich noch nicht verstehen kann. Aber, und das ist auch die frohe Botschaft, dieses Nichtverstehen ist kein Hindernis. Wenn Gott sein Wort in unser Leben spricht, dann ist es wichtig, dass wir dem Wort auch Zeit geben, sich zu entfalten, das zu tun, wozu Gott es gesandt hat. Und das geht nicht mit einem Fingerschnipsen, das geht nicht von heute auf morgen, dass wir alles begreifen. Unser Fehler ist wahrscheinlich, dass wir alles viel zu schnell begreifen und verstehen wollen und somit nämlich eigentlich auch besitzen. Denn was ich verstehe und begreife, das habe ich in der Hand. Darüber kann ich walten. Aber genau das möchte Gott eigentlich nicht. Dass du die Dinge in der Hand hast, dass du am Ende über dein Leben herrschst, auch nicht über dein Leben als Christ. Und glaub mir, Gottes Wort kommt nicht leer wieder zu ihm zurück. Es kommt nicht unausgerichteter Dinge wieder zu ihm zurück. Wenn Gott dich ruft und du spürst, das macht was mit dir, aber du verstehst es noch nicht, bleib dran, lass es wirken, sprich mit Gott, bitte ihn um Verstehen. Aber fang nicht an zu fliehen und es zu unterdrücken. Dass Gottes Wort nicht leer wieder zu ihm zurückkommt, das können wir im 55. Kapitel des Propheten Jesaja nachlesen, die Verse 10 und 11. Darum vertrau darauf, dass das, was du jetzt hörst, was du vielleicht ahnst und spürst, aber noch nicht verstehst, dass das noch seine Wirkung erzielen wird in deinem Leben, wenn du dranbleibst, wenn du dem Wort Gottes den Raum gibst, sich zu entfalten, Wurzeln zu schlagen. Und das, was wir brauchen, um Gottes Worte, um Jesu Worte zu verstehen, ist der Heilige Geist, der Dritte im Bunde sozusagen, das dritte Gesicht Gottes. Weil der nämlich derjenige ist, der uns das Verstehen und auch die Offenbarung und die Erkenntnis der Weisheit schenkt. Nikodemus versteht Jesu Worte noch nicht, weil er eben noch nicht mit Wasser und mit dem Geist getauft und erfüllt worden ist. Das fehlt ihm noch. Und so fragt er dieser eigentlich kluge und angesehene Pharisäer wie ein Drittklässler. Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich sage dir die Wahrheit, entgegnete Jesus. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wie er will. Du hörst ihn, aber du kannst ihn nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Und hier berührt Jesus wieder einen wunden Punkt bei Nikodemus und vielleicht auch gleichzeitig bei uns allen, die wir das lesen und hören. Wir wollen doch gerne etwas tun, um zu verstehen, was Gottes Wille ist und wie wir Gott wohlgefällig leben können. Wir wollen doch so gerne Wissen anhäufen und reifer und mündiger werden. Aber das Paradoxe ist, das, was zum reifer und mündiger werden als Christ notwendig ist, ist eigentlich ein Schritt zurück, nämlich Kind zu werden, neu geboren zu werden. Und dieses geboren zu werden heißt, wie auch bei einer menschlichen Geburt, Bedrängnis zu erleiden, in eine Enge geführt zu werden, wo du dich eben entscheiden musst, worauf verlasse ich mich in meinem Leben? Vielleicht sogar Todesangst auszuhalten. Geboren werden heißt, loslassen und sich ganz Gottes Wirken, dem Leben hinzugeben und Gott machen zu lassen. Geboren werden ist etwas, was du nicht in der Hand hast, weil du es auch gar nicht in der Hand haben sollst. Gottes Wirken in deinem Leben bleibt souverän. Und nur wer bereit ist, sich ganz und völlig diesem Geist Gottes hinzugeben, der kann neu geboren werden. Nur wer die Bedrängnis in der Mitte seines Lebens aushält, in der Mitte der Nacht, der kann befreit werden von allen falschen Götzen in seinem Leben, von allem eitlen Streben und von allen brüchigen Fundamenten. Das Wissen und das Ansehen, das Nikodemus hatte, die waren nicht schlecht. Versteht mich nicht falsch. Was du bisher in deinem Leben erreicht hast, ist gut. Du kannst dafür dankbar und stolz sein. Aber sie konnten Nikodemus nicht die Tür in das Reich Gottes öffnen. Das kann nur der, von dem die Heilung und die Rettung kommt. Jesus erklärt dem Nikodemus weiter, was das heißt. Vers 14, du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Dazu eine kurze Erklärung, die Menschen in dem Lager, die Israeliten, die waren von einer Krankheit befallen und Mose hat den Auftrag von Gott bekommen, eine eherne Schlange, also aus Eisen, an einer Stange, an einem Pfahl aufzurichten und jeder, der diese Schlange anschaut, der wird gerettet. Ein Hinweis auf Jesus Christus. Jesus sagt es auch so. Genau so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser letzte Vers, der 16., den nennen wir heute so in christlichen Kreisen die kleine Bibel, weil sie eigentlich alles, weil dieser Vers alles beinhaltet, worum es im christlichen Glauben geht. Das heißt, hier im 3. Kapitel des Johannesevangeliums ist schon alles klar. Und auch vorher schon im 2. Kapitel schreibt Johannes davon, wie Jesus von seinem Tod und seiner Auferstehung spricht, als er über den Abbruch und den Wiederaufbau des Tempels redet. Die Zuhörer verstehen diese Worte noch nicht, weil Jesus in einem übertragenen Sinn vom Tempel spricht, vom Tempel Gottes, der dann nicht mehr als Bau aus Bausteinen zu sehen sein wird, sondern als Bau von lebendigen Bausteinen, Menschen, die diesen neuen Tempel bilden. Aber die Jünger und vielleicht Johannes auch zu der Zeit, als Jesus diese Worte gesagt hat, konnten das noch nicht verstehen. Erst im Nachhinein, als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, haben sie die Zusammenhänge begriffen. Haben sie begriffen, wer Jesus ist, Gottes Sohn. Johannes schreibt dieses Evangelium ganz sicher als einer, der den Heiligen Geist empfangen hat und der die tiefere Bedeutung der Worte Jesus jetzt versteht, die Zusammenhänge herstellen kann zwischen altem und neuen Bund, als jemand, der getröstet ist und der den Auferstandenen gesehen und erlebt hat. Aber die Frage ist ja, was wird aus Nikodemus? Und was wird aus uns, wenn wir einmal in unserem Leben Jesus begegnet sind, Glauben gefunden haben, uns taufen lassen haben? Was passiert, wenn wir so im Laufe des Lebens an einen Punkt kommen, wo es uns zu schwer wird, wo auf einmal vielleicht diese ganzen christlichen Lehren keinen Sinn mehr zu machen scheinen? Kehren wir Jesus dann den Rücken zu, weil er uns in Bedrängnis bringt, weil er uns wieder an diesen Punkt bringt, wo wir uns neu entscheiden müssen, wem wir vertrauen wollen, weil er uns vielleicht wieder neu an den Punkt bringt, wo er uns unsere Eitelkeit und unsere Selbstgerechtigkeit überführt und wo er unsere leeren Worthülsen und frommen Praktiken entlarvt? Oder zieht es uns in dem Augenblick nur noch näher an sein Herz? Nikodemus begegnet uns übrigens noch zweimal in dem Evangelium von Johannes, ein zweites Mal im 7. Kapitel, in der Mitte des Evangeliums. Jesus und seine Jünger sind mal wieder in Jerusalem. Viele glauben inzwischen schon, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte Gottes. Andere zweifeln. Und ein paar Leute sagen, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann. Da wurden die Pharisäer ärgerlich. Habt ihr euch also auch von ihm beschwatzen lassen? Gibt es etwa unter uns führenden Männern auch nur einen einzigen, der diesen Menschen glaubt? Nur dieses verfluchte Volk läuft ihm nach, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Also so typisch überheblich sprechen dort die Pharisäer. Die glauben also immer noch, dass es ihr Wissen, ja, sie kennen das Gesetz, sie haben Ahnung vom Gesetz, dass es ihr Wissen und ihr Ansehen ist, das sie rettet. Und sie sagen, nur die Dummen, die Gutgläubigen, die lassen sich auf diesen Jesus ein. Das ist ihre Überzeugung und diese Stimmen hören wir auch heute noch. Und wie recht sie damit insgemein haben, das erfahren wir einige Jahre später durch den Apostel Paulus, als er an die Christen in Korinth schreibt, dass Gott tatsächlich die Weisheit der Weisen zur Torheit gemacht hat. Er hat die Weisheit der Weisen entlarvt und durch eine scheinbar törichte Predigt vom Kreuz den Heilsweg für alle eröffnet. Da spielt die Intelligenz, sage ich mal, gar keine Rolle mehr, denn an Jesus glauben kann jeder. Und was ist mit Nikodemus? Nikodemus, der auch zu den Pharisäern gehörte und Jesus früher einmal heimlich aufgesucht hatte, widersprach ihnen, den Pharisäern. Seit wann verurteilt denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und ihm seine Schuld nachgewiesen hat? Nikodemus stellt sich auf die Seite von Jesus, auch wenn er noch zu den Pharisäern gehört. Er ist also noch nicht am Ziel angelangt. Er ist noch auf der Suche nach der Wahrheit. Aber er will diesem Jesus eine Chance geben, weil er eben spürt, da ist die Wahrheit. Soll Jesus sich doch verteidigen vor den Pharisäern? Diesem Jesus werden schon die richtigen Worte einfallen. So denkt Nikodemus. Nikodemus glaubt, aber er hat noch nicht den Mut, um Jesus als den Christus, als den Messias zu bezeugen. Ihm fehlt noch der Heilige Geist. Denn wer den Heiligen Geist hat, der ist sicher und gewiss und er hat auch Mut, so zu sein, wie er ist. Hast du Mut, so zu sein, wie du bist? Bist du schon so weit, dass du dich nicht mehr auf dein Können berufen musst und dass du andererseits auch keine Angst vor deinem Nichtkönnen mehr haben musst? Wer den Heiligen Geist hat, der hat Vertrauen, dass Gott ihn gebrauchen kann, so wie er ist, mit seinen Fehlern, Schwächen, aber auch Stärken. Und er braucht eigentlich nichts und niemanden mehr zu fürchten. Aber so weit ist Nikodemus noch nicht. Ein letztes Mal begegnet er uns am Ende des Evangeliums im 19. Kapitel. Das Heilswerk Jesu am Kreuz ist vollbracht. Jesu Jünger sind natürlich erschrocken und ersetzt und auch so manch ein anderer, dem Jesus etwas bedeutet hat, versteht die Welt nicht mehr. Wir lesen im 19. Kapitel die Verse 38 bis 40. Nachdem das alles geschehen war, bat Josef aus Arimathea um die Erlaubnis, den Toten Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Er glaubte insgeheim an Jesus, doch hatte er das bisher aus Angst vor den Juden verschwiegen. Pilatus erlaubte es ihm und so ging er zum Kreuz und nahm den Leichnam ab. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesen wohlriechenden Salbölen wickelten sie den Leichnam Jesu in Leinentücher ein. So war es beim Begräbnis von Juden üblich. Nikodemus hilft Josef, einem heimlichen Jünger Jesu, den Leichnam Jesu vom Kreuz zu nehmen. Und das muss man sich mal vorstellen, er schleppt 30 Kilo Salböle an, um Jesus diesen letzten Dienst zu erweisen. Mal ganz ehrlich, wer würde einen toten Menschen berühren? Wer würde sich so um einen Leichnam kümmern? Das macht doch nur einer, der ein nahes Verhältnis hat, der diesen Menschen, der da gestorben ist, liebt. Nikodemus liebt Jesus, er bedeutet ihm etwas, aber er ist leider immer noch gefangen in seiner Tradition und seinem früheren Leben. Er hat es noch nicht ganz losgelassen. Wir lesen ganz zum Schluss zwei Verse, 41 und 42. In der Nähe der Hinrichtungsstätte lag ein Garten. Dort gab es ein in den Fels gehauenes, noch nicht benutztes Grab. In dieses nahegelegene Grab legten sie Jesus, denn sie hatten es eilig, weil bald der Sabbat begann. Sie hatten es eilig, diese beiden, wegen des anbrechenden Sabbats. Noch immer sind die jüdischen Regelwerke wichtiger als die Beziehung zu Jesus. Jesus hatte das anders vorgelebt. Er hat gesagt, die Beziehung zum Menschen, die Beziehung zu Gott ist das Allerwichtigste. So endet unsere Begegnung mit Nikodemus. Wir wissen nicht, wie es mit ihm weitergegangen ist. Aber heute geht es ja auch nicht um ihn, sondern in erster Linie um dich. Ich möchte dich fragen, wo stehst du gerade in deinem Leben? Hältst du noch fest an dem, was dir bisher Halt gegeben hat? Hast du Angst vor der Bedrängnis, in die dich Jesus vielleicht gerade führt? Glaubst du an Jesus, aber lehnst insgeheim den Heiligen Geist ab, weil du den nicht so gut kontrollieren kannst, wie dein Wissen und dein Können? Bist du Jesus nahe und liebst ihn vielleicht sogar? Aber käme sein Ruf, bei ihm zu bleiben, ihm zu folgen, in eine bestimmte Berufung zu gehen, würdest du dann aus Angst vor dem Gerede der Leute doch deinen alten Geschäften nachgehen? Bist du bereit, dich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen und Jesus wirken zu lassen in deinem Leben, damit er dir die Erkenntnis der Wahrheit schenkt, die dich frei macht und die dich dazu befähigt, sein Werkzeug zu sein? Bist du bereit, alles loszulassen und dich vom Heiligen Geist in deine Berufung führen zu lassen? Wenn es so ist, dann bete im Stillen mit mir diese Worte. Jesus, ich erkenne, ich bin wie Nikodemus. Ich bin auf der Suche und ich ahne, dass du auch mein Retter bist, aber ich habe Angst, mein altes Leben, meine alten Sicherheiten loszulassen. Ich erkenne, dass ich deinen Heiligen Geist brauche, um dein Wort zu verstehen und um die Kraft und den Mut zu erhalten, dich in der Welt zu bekennen. Ich gebe mich dir heute hin, damit du das Werk in mir tust, das noch getan werden muss, damit ich dich vollkommen erkennen und lieben kann. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir denken und verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.